Ich habe mich zurückerinnert an die Zeit, wo ich noch in einer Firma Arbeitnehmer war. Und ich habe ja im Bereich Werkzeugbau gearbeitet. Und wir hatten so eine Struktur, es war eine ziemlich große Firma mit 2000 Mitarbeitern. Und bei uns im Werkzeugbau gab es den Vorarbeiter, den Meister und dann den Abteilungsleiter, also quasi der Chef über den Werkzeugbau. Manchmal kam der Meister zu mir und sagte mir, was zu tun wäre und was jetzt dran ist und worauf ich zu achten habe. Es war aber anders, wenn der Abteilungsleiter persönlich kam. Wenn der ankam und auf mich zukam, dann wusste ich, okay, jetzt ist etwas besonders Wichtiges dran. Wenn er schon nicht einfach nur den Meister schickt oder den Vorarbeiter, dann brennt es irgendwo und dann ist die Dringlichkeit höher. Und diese Argumentation, die benutzt eben auch der Hebräerbriefschreiber, wenn er jetzt über zwei Offenbarungen oder Botschaften spricht. Das ist einmal die Offenbarung des Gesetzes, die Verkündigung des Gesetzes und die Offenbarung des Evangeliums, die Verkündigung des Evangeliums. Wir haben im Kapitel 1 ja gesehen, dass der Hebräerbriefschreiber belegt und beweist anhand der Schrift, dass Jesus Christus über den Engeln steht. Dass er größer, dass er herrlicher ist, höher gestellt ist als die Engel. Wir lesen dazu noch Kapitel 1, Vers 10, weil das wird für uns jetzt auch wichtig sein in einer weiteren Betrachtung. Da wird von Jesus gesagt, du Herr hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Jesus ist höher als die Engel. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Wir lesen zuerst einmal jetzt Hebräer 2, die ersten drei Verse. Weil es so ist, weil Christus höher ist als die Engel, weil er Schöpfer Himmels und der Erde ist, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört oder von ihm gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten, die jetzt durch das Evangelium verkündet worden ist? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Erstmal bis dahin. Das Kapitel beginnt mit einem Deswegen. Weil Christus höher als der Engel ist, deshalb ist auch die Botschaft, die er bringt, höher gestellt. Das Gesetz wurde Mose gegeben durch die Engel. Diese gleiche Beschreibung, wie wir es im Hebräerbrief hier finden wir auch in Apostelgeschichte 7,53 und Galater 3,19. Jeweils in beiden Stellen wird gesagt, dass das Gesetz Mose durch die Engel gegeben wurde. Vielleicht mag der eine oder andere jetzt ein bisschen stutzen und sagen, Moment, wenn wir doch Mose lesen, dann steht auch die ganze Zeit davon geschrieben, dass Gott herniederkam und mit Mose redete, nicht wahr? Aber auch dort finden wir den Hinweis, selbst Mose durfte Gott nicht sehen. Selbst Mose war nicht so rein, dass er vor Gott treten konnte, ohne zu sterben. Selbst Gott sagt es dort zu Mose, wo er den Wunsch äußert, dass er Gott sehen möchte. Und er sagt, kein Mensch kann Gott sehen. Er wird sonst sterben. So war es erforderlich, dass Gott das Gesetz durch die Engel Mose gab. Mose wiederum gab es dem Volk Israel. Wir sehen, das Volk Israel wagte sich nicht, auf den Berg zu steigen. Es fürchtete sich vor Gott, weil die Unreinheit, die an ihnen war, sich nicht vertrug mit der Heiligkeit Gottes. Wenn das Evangelium jetzt, und das ist jetzt die Überlegung, die der Hebräerbriefschreiber hat, wir haben jetzt auf der einen Seite das Gesetz, das durch die Engel gegeben wurde, und für die Juden war es von allergrößter Bedeutung, wenn Engel etwas überbrachten. Denn Engel waren himmlische Wesen. Und wenn ein himmlisches Wesen auf die Erde kommt oder zu jemanden tritt, so wie es zum Beispiel bei Maria der Fall war, oder wie es auch bei den Personen des Alten Testamentes der Fall war, bei Zacharias zum Beispiel, wenn dort ein Engel auftritt und eine Botschaft bringt, dann ist das eine Offenbarung Gottes. Und somit hat das allerhöchste Priorität. Das kannten die Juden, das kannten sie aus der Schrift heraus, und sie wussten, das Gesetz ist durch die Engel gegeben. Deswegen ist es das Allerwichtigste, das etwas vom Himmel, das Göttliches. Und jetzt argumentiert der Hebräerbriefschreiber und sagt, aber das Evangelium ist durch Gott persönlich verkündet worden. Durch den Schöpfer Himmels und der Erde. Wenn jetzt das Evangelium ebenbürtig wäre mit dem Gesetz oder sogar dem unterstellt wäre oder vielleicht eine Erweiterung des Gesetzes wäre, dann würde es ja auch ausreichen, wenn er wieder Engel schicken würde, um es weiterzugeben. Wenn sich aber jetzt Gott selbst aufmacht und auf die Erde kommt und das Evangelium verkündet, dann hat es eine höhere Dringlichkeit. Und das macht der Hebräerbeschreiber jetzt den Hebräern wichtig und uns auch. Deshalb, wenn wir abwägen, die Botschaft des Gesetzes und die Botschaft des Evangeliums, dann wissen wir, das Evangelium hat eine höhere Dringlichkeit, ein höheres Gewicht. Und jetzt folgt eine Warnung, die wir gelesen haben. Wenn wir jetzt auf das, was das Evangelium beinhaltet, wenn wir jetzt dieser Botschaft nicht Gehör schenken, dem nicht dieses Gewicht beimessen, dann laufen wir Gefahr, am Ziel vorbeizurauschen, vom Ziel abzugleiten. Auf das Ziel komme ich später noch zu sprechen. Es ist ja die Vereinigung mit Gott. Oder wir würden es vielleicht ganz einfach ausdrücken, letztendlich in den Himmel zu kommen. Wenn wir dieser Botschaft nicht die Beachtung schenken, dann laufen wir Gefahr, daran vorbeizugleiten. Und er argumentiert folgendermaßen. Wenn Gott die Verstöße gegen das Gesetz bestrafte, um die Verbindlichkeit deutlich zu machen, zu bestätigen, wie viel mehr wird er die bestrafen, die die wichtigere Botschaft des Evangeliums missachten? Er sagt, schaut mal ganz genau auf das Volk Israel. Ein Verstoß gegen das Gesetz, das durch Engel überbracht wurde, hat Gott nicht gebilligt. Viele tausende Menschen mussten ihr Leben lassen, mussten getötet werden, wurden durch Gott direkt getötet, weil sie Gottes Gebot, das Gesetz, nicht beachteten oder dagegen verstießen. Wir sehen, Gott ist da ganz konsequent gewesen. Er hat es wichtig genommen. Er hat nicht ein Gesetz gegeben und hat gesagt, nur wenn ihr wollt, haltet euch dran, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wenn wir das ganze Alte Testament lesen, sehen wir, Gott hat es da sehr genau mitgenommen, mit dem Gesetz. Und jetzt sagt der Hebräerbeschreiber, wenn Gott es da schon so genau genommen hat, dass das Gesetz eingehalten wird und dass die Konsequenz, wenn man das Gesetz gebrochen hat, war, dass man auch die gerechte Strafe empfängt. Wie viel mehr wird jetzt Gott diejenigen bestrafen, die diese wichtigere Botschaft, die selbst durch ihn verkündet worden ist, missachten? Und diese Warnung richtet sich an alle, die leichtfertig mit der Botschaft des Evangeliums umgehen. Nun hört der Hebräerbriefschreiber so einen Einwand. Wer bestätigt uns denn, dass das Evangelium jetzt auch diese Wichtigkeit hat und echt ist? Wenn ein Engel kommt, die eine Erscheinung des Engels kommt, dann ist es für alle klar, das ist von Gott. Es ist ein höheres Wesen, das auf die Erde kommt. Aber Jesus kam ja als Mensch, nicht wahr? Wo Jesus auftrat, er sah genauso aus wie jeder andere Mann. Natürlich können wir vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dass der Jude sagt, ja, das eine ist offensichtlich, das andere, woher wissen wir, dass das jetzt eine von Gott bestätigte Botschaft ist und dann auch sogar eine wichtigere, dringlichere Botschaft? Und es werden zwei, ich würde sogar sagen drei Bestätigungen uns dann aufgeführt. Wir lesen nochmal die Verse 3-4. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hat, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Zuerst einmal wurde der Botschafter selber, also Jesus, bestätigt. Und zwar in erster Linie wurde Jesus als der Überbringer der Botschaft darin bestätigt, dass seine Ankunft ganz genau der Schrift entsprach. Wir wissen, wo die Magier aus dem Morgenland kamen und den Stern nicht mehr sahen, haben sich erkundigt. Und die Schriftgelehrten konnten ihnen ganz genau sagen, wo Jesus geboren ist. Also ihnen war auch klar, wer dort geboren wird. Und wie wir schon im ersten Kapitel gesehen haben, gibt es eine Menge von Prophezeiungen auf Christus hin, die sich mit dem Kommen Jesu bestätigt hatten, wo man einfach vergleichen konnte und feststellen konnte, ja, das ist der verheißene Messias. Also es ist immer wichtig, derjenige, der die Botschaft überbringt, muss autorisiert sein, muss bestätigt sein und er wird in erster Linie bestätigt durch die Schrift. Dann richten wir uns jetzt mal an die Botschaft. Jesus Christus beginnt die Botschaft vom Evangelium, richtet es an die Menschen und wird bestätigt. Sein ganzes Handeln, sein ganzes Reden wird bestätigt durch Wunder und Zeichen, die wiederum von Gott kommen. Ist euch mal aufgefallen, wenn ihr mal die Wunder Jesu lest, dass dort immer wieder dann geschrieben wird, das Volk sah es und sie lobten Gott. Sie verherrlichten Gott. Es war so offensichtlich, dass Gott hier wirkte, dass die Menschen noch nicht mal auf die Idee kamen, zumindest der Großteil der Menschen, dass hier irgendeine menschliche Weisheit am Wirken ist oder jemand, der besonders gut begabt ist. Sie haben klar sehen können, hier wirkt Gott. Hier bestätigt Gott jemanden. Und zwar Jesus, seinen Sohn. Und Jesus hatte bei sich die Jünger. Es gab viele Menschen, die haben vielleicht ein oder zwei Wunder gesehen. Manche vielleicht gar keins. Sie haben es vielleicht nur gehört. Aber seine Jünger, die waren die ganze Zeit bei ihm und sie erlebten alles mit. Die ganzen Zeichen und Wunder Gottes, die ganzen Bestätigungen Gottes erlebten sie mit. Und nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, traten sie als Zeugen auf. Sie breiteten dieses Evangelium weiter aus, das Jesus uns verkündet hat. Und damit auch denen, die es dann von den Jüngern hörten, klar gemacht wurde, dieses Evangelium ist von Gott autorisiert und bestätigt, begleiteten auch die Apostel Zeichen und Wunder von Gott durch den Heiligen Geist. Wir wissen, Petrus ging durch die Straßen und wenn dort Kranke lagen und von seinem Schatten, seinen Schatten abbekamen, wurden sie gesund. Wir sehen außergewöhnlich übernatürliche Wunder, die hier geschehen. Das Ziel müssen wir aber ganz klar auch vor Augen haben. Das Ziel war, dass die Botschaft, die sie verkündigt haben, bestätigt wird von Gott. Und auch den Aposteln ging es nie darum, als Wunderheiler aufzutreten, als Menschen, die eine übernatürliche Kraft und Macht haben, um sich dadurch zu feiern oder sich dadurch in den Mittelpunkt zu stellen. Nie ging es den Jüngern darum. Wir wissen, dass es Situationen gab, wo Heiden bei Paulus dazu geneigt waren, sie anzubeten. Und sie zerrissen dann ihre Kleider. Sie sagen, wir sind so wie ihr auch, wir sind nicht höher als ihr. Die Botschaft, die wir bringen, die ist höher. Und die wird bestätigt von Gott durch die Zeichen und Wunder. Es kommt aber die Frage auf, warum kam Jesus nicht als größerer Engel auf die Erde, sondern als Mensch? Wäre auch eine Möglichkeit, oder? Für die Juden war eine Erscheinung eines Engels eine klare Bestätigung für eine Botschaft, die von Gott kommt. Jesus könnte jetzt auch als größerer Engel auf diese Erde kommen. Es wäre für alle offensichtlich, dass jetzt Gott hier eine wichtige Botschaft für die Menschen hat. Lasst uns dazu mal die Verse 5 bis 9 jetzt lesen. Denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt, denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, was ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Wir müssen jetzt an den Anfang der Bibel gehen. Als Gott den Menschen schuf, hatte er damit eine klare Absicht. Es heißt ja hier, denn, Vers 5, denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Das heißt, wir reden den zukünftigen Erdkreis von der neuen Erde und dem neuen Himmel. Und Gott hat nicht beabsichtigt, sagt der Hebräerbriefschreiber hier, diesen neuen Himmel und die neue Erde den Engeln, von Engeln regieren zu lassen. Gehen wir an den Anfang der Schrift, 1. Mose 1, die Verse 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Mal kurz Pause hier, werden wir einfach mal schauen, wie oft das Ebenbild jetzt hier erwähnt wird, ja? Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gottes ursprüngliche Idee bei der Schöpfung des Menschen war, dass der Mensch als sein Ebenbild über seine Schöpfung regiert. Gott wollte zusammen mit seinem Geschöpf, mit dem Menschen, über das regieren oder es genießen, was er gemacht hat. Er hat den Menschen quasi als Verwalter eingesetzt, seiner ganzen Schöpfung, und ihm auch alle Fähigkeiten dazu gegeben. Adam, der erste Mensch, er war befähigt dazu. Er hatte diese Herrlichkeit und die Würde, über die ganze Schöpfung zu herrschen. Und mit dem Sündenfall hat der Mensch diese Herrlichkeit verloren. Er ist untauglich geworden und somit auch nicht beachtenswert. Denn was hier zitiert wird, ist Psalm 8 im Hebräerbrief. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Wie kommt der Psalmist auf diesen Gedanken? Er schaut nachts nach oben, er sieht die Sterne, er sieht das ganze Universum, er sieht die Perfektion in dieser ganzen Schöpfung. Was der Psalmist damals gesehen hat, ist so ein bisschen von dem, was wir heute wissen durch die Technik, wie grandios das Weltall ist, alleine das Weltall, die ganze Schöpfung. Und dann kommt seine richtige Beobachtung, dass er sagt, was ist dagegen der Mensch? Wie kommt es, dass du Gott auf ihn noch achtest? Richtig. Richtig, denn der Mensch hat seine Herrlichkeit verloren. Er ist nicht mehr beachtenswert. Aber Gott, ich finde es so herrlich, wenn wir Gottes Charakter betrachten. Gott fängt nie eine Sache an, dann sagt er, das bringt's auch eh nicht. Lassen wir das. Beim oberflächlichen Lesen der Bibel kann vielleicht dieser Eindruck entstehen. Plan A, Plan B, Plan C. Nein, bei Gott gibt es immer nur Plan A. Er hat den Menschen damals geschaffen mit dieser Bestimmung und er wird diesen Gedanken, diesen Vorsatz auch nicht aufgeben. Denn das ist die Bestimmung von uns Menschen, dass wir mit Gott zusammen über seine Werke, also über seine Werke herrschen, sie regieren. Uns mit ihm darüber freuen. Wenn er einst einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, wird diese nicht von Engeln beherrscht werden, sondern von Menschen. Dazu muss aber jetzt eine neue Menschheit geschaffen werden, die wieder die Würde besitzt, mit Gott zu herrschen. Wie soll das gehen? Also die Sünde hat den Menschen diese Herrlichkeit genommen, diese Fähigkeit genommen und vor allen Dingen die Sünde trennt uns von Gott. Wir können nicht mehr so in dieser Einheit über die Schöpfung Gottes herrschen. Wie soll das jetzt gehen, dass das wiederhergestellt wird? Und jetzt lesen wir im Vers 9. Wir sehen aber Jesus. Es werden unsere Blicke auf Jesus gelenkt. Jesus wurde als sündloser Mensch geboren, um uns vor Augen zu stellen, wie das wahre Ebenbild Gottes aussieht. Er ist der erste Mensch, der sündlos blieb und somit die Würde hatte, über Gottes Schöpfung zu herrschen. Jesus wurde geboren als ein Mensch, so ein Mensch, wie wir auch sind, mit dem einen Unterschied. Er wurde nicht in Sünde geboren. Das heißt, er wurde so geboren, wie einst Adam war, ohne Sünde. Der zweite Unterschied, Adam ließ sich verführen und sündigte. Jesus wurde auch versucht, blieb aber ohne Sünde. Und somit ist er der wahre Adam. Ist er der Mensch nach Gottes Ebenbild, der erste und der vollkommene Mensch, der die Würde hat, über die Schöpfung Gottes auch zu herrschen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Hinweis. Für mich ist das einfach so, es ist unfassbar, dass jetzt dieses Ebenbild Gottes, dieses Prachtexemplar von Mensch, denn wir sehen ja durch diese Beobachtung, dass Jesus als Mensch nicht nur über den Engel stand, sondern jetzt auch über uns Menschen, denn er war ohne Sünde, dass dieses Prachtexemplar von Mensch sich selbst erniedrigte, sich unter die Engel erniedrigte und Knechtsgestalt annahm. Wenn wir in Philipper Kapitel 2 lesen, da wird uns das so klar vor Augen geführt. Er erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Diese Erniedrigung ist eine andere, wo wir als Menschen unsere Pracht, unsere Herrlichkeit verloren, war es die Sünde, die uns ins Unglück stürzte. Jesus, er wurde nicht erniedrigt, sondern er erniedrigte sich selbst. Er kam auf unsere Stufe herunter, wurde Knecht. Für die Juden war die Menschwerdung Jesu ein absolutes Unding. Dass Gottes Sohn Mensch wird und sich erniedrigt zu einem Knecht, war für sie Gotteslästerung. Es passt nicht zu Gott, dass er sich auf die Stufe des Menschen begibt. Hier stellt sich wieder die Frage, warum tut er das? Hätte er nicht als herrlicher Messias, so wie ihn die Juden erwartet haben, kommen können, als König und Rettung bringen? Er tut es, weil ein Werk, das Gott angefangen hat, immer zu Ende gebracht wird. Er tut es, weil er sich jetzt unser annimmt und die Sünde der gefallenen Menschheit auf sich nimmt und diese gerechte Strafe Gottes, die uns treffen sollte, über sich ergehen lässt. Also nochmal, warum tut Jesus das? Er tut es, weil Gott eine gerechte Strafe über jede Sünde ausführen muss. Er hat damals im Garten Eden zu Adam gesagt, wirst du von diesem Baum essen, musst du sterben. Adam hat gegessen. Und somit ist dieses Urteil des Todes, liegt dieses Urteil des Todes auf jeden Menschen, der von Adam kommt. Würde jetzt Gott diese Strafe an einem jeden Menschen nicht vollziehen, hätte der Teufel einen Anklagegrund gegen Gott. Er könnte sagen, Gott, du hast gesagt, du hast die Konsequenz bekannt gegeben, du hast dich nicht dran gehalten. Das wäre ein Grund. Der viel wichtigere Grund ist aber, Gott ist heilig und Gott macht nie Wischiwaschi. Wenn Gott gesagt hat, dann macht das. Hat er gesagt, du musst sterben, wenn du sündigst, dann wird auch der Tod die gerechte Strafe sein. Es gibt nur eine Lösung und das ist der Grund, warum Jesus sich erniedrigte und sich auf unsere Stufe stellte. Die gerechte Strafe musste vollzogen werden. Und Jesus hat jetzt die Schuld, die Vergehen, die Sünde, die ein jeder Einzelne von uns hat, auf sich genommen. Er war selbst ohne Sünde, er war ohne Schuld. Wenn er selbst auch Schuld gehabt hätte, hätte er für seine Schuld sterben müssen. Er hatte jetzt keine Schuld. Und jetzt nimmt er unsere Schuld auf sich. Und wo er jetzt unsere Schuld auf sich genommen hat, trifft Gottes Strafe ihn. Das gerechte Urteil über die Sünde ist der Tod. Und dieses Urteil wird jetzt an Jesus vollstreckt. Und in diesem Zustand, mit der von uns beladenen Sünde, hat er auch nicht mehr die Würde und ist quasi unter die Engel gesetzt. Aber mit dem Ergebnis, dass das Urteil vollstreckt wurde. Das gerechte Urteil. Wozu tut er es? Erstmal haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum tut er es? Wozu tut er es? Und dazu werden wir uns die Verse 10 bis 18 jetzt lesen. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber eurer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämte er sich nicht, sie Brüder zu nennen, indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Wenn man das in einem Satz zusammenfassen sollte, kann man sagen, das Ziel ist es, also die Frage ist, ne, wozu? Das Ziel ist es, den heiligen Zustand für den Menschen wieder zu ermöglichen. Denken wir nochmal kurz nach. Wir haben diese Heiligkeit verloren. Es gibt gar keinen Weg für uns Menschen, diese Heiligkeit selbst wieder zu erringen. Das Gesetz hat es bewiesen. Gott hat das Gesetz gegeben, hat gesagt, wenn ihr das haltet, werdet ihr leben. Kein einziger hat es geschafft. Und das war auch die Funktion des Gesetzes. Wir als Menschen meinen oft viel mehr von uns, als wir sind. Wir denken oft, ich kriege ja schon hin, ich schaffe das schon. Und deswegen war es notwendig, dass Gott es uns Menschen beweist, nein, du schaffst es nicht. Und hat sich diese Mühe gemacht, das Gesetz zu geben. Das Gesetz hat, sag ich mal, jetzt ganz grob zwei Funktionen. Einmal zeigt es die Heiligkeit Gottes. Gott offenbart sich in dem Gesetz und in seiner Heiligkeit. Und auf der anderen Seite zeigt es uns unsere Unheiligkeit, unsere Unfähigkeit, unsere Verlorenheit, unsere Unreinheit. Keine Chance. Wir können nicht wieder in diese Gemeinschaft mit Gott kommen. Wir können nicht wieder in diesen Zustand hergestellt werden. Und es gibt nur einen Weg. Weil Gott sein versprochenes Urteil vollziehen muss, eben, dass Jesus diese Strafe auf sich nimmt. Und dazu muss der Mensch werden wie wir. Dazu muss er versucht werden wie wir. Und das hat er alles auf sich genommen. Und jetzt, wo Jesus dieses Urteil über sich hat ergehen lassen, sind wir wieder mit Gott ausgesühnt. Wenn ich sage wir, meine ich diejenigen, die es im Glauben annehmen. Diejenigen, die es im Glauben annehmen, können jetzt wieder in den Stand, in den heiligen Stand versetzt werden, den sie einst hatten. Noch nicht endgültig, weil wir noch im Fleisch sind, aber wir sind jetzt schon in diesem heiligen Stand, was heißt, wir sind wieder in Verbindung mit Gott, mit dem heiligen Gott. Ich möchte jetzt mal einmal die Verse 10 und 11 in der Übersetzung NGÜ lesen. Ich finde, es ist da doch deutlicher, weil nach der Elberfelder ist das eine Herausforderung, den Text hier so zu verstehen. Verse 10 bis 11. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Er, der sie heiligt, und die, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Zuerst einmal heißt es, Jesus musste vollkommen gemacht werden. Kann man hier falsch verstehen? Das heißt, diese Erlösung musste vollkommen gemacht werden. Jesus hätte auf die Erde kommen können, als Mensch, hätte das Evangelium bringen können. Aber wir kennen ja diesen letzten Kampf im Garten Gethsemane, wo Jesus sagt, Vater, ist es möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Was war dieser Kelch? Es war der Zorn Gottes, der sich auf Jesus ergoss. Und es gab für Jesus nichts Schlimmeres, als den Zorn seines Vaters zu spüren. Und kurz wird diese Überlegung geäußert, vielleicht gibt es doch einen anderen Weg. Ja, er kam auf diese Erde, aber vielleicht muss er nicht diesen Zorn des Vaters spüren. Und hier heißt es, doch, denn dadurch wurde die Erlösung vollkommen gemacht. Die ganze Strafe über die Sünde sollte Jesus abbekommen, damit der Widersacher, der Teufel, nicht einen Haken hat gesagt und sagen könnte, siehst du hast dein Versprechen nicht ganz eingehalten. Und deswegen heißt es, weil Jesus darin vollkommen gemacht wurde, ist der Teufel entmachtet. Er hat nichts mehr vorzubringen. Womit soll er jetzt kommen? Das Urteil ist vollstreckt. Was anderes hat er nicht mehr in der Hand. Und die Absicht Gottes ist, dass er uns als seine Geschöpfe nach seinem Ebenbild wieder mit sich vereint. Denn es wird geschrieben, derjenige, der heiligt, also hier in diesem Falle Jesus, der uns heiligt, und derjenige, der geheiligt wird, also wir, haben denselben Vater. Und deshalb schämt sich Jesus auch nicht, uns als seine Geschwister zu bezeichnen. Was uns das sagt, durch diese Heiligung, die Jesus vollzogen hat, sind wir zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden. Die Ehre ist wiederhergestellt. Die Herrlichkeit ist wiederhergestellt. Noch nicht endgültig, wie ich vorhin schon sagte, weil wir noch in unserem Fleisch sind. Aber die Bedingung ist erfüllt, dass wir jetzt auch dann nach dieser Erdenzeit wieder in die ewige Gemeinschaft mit Gott treten dürfen. Fazit. Wenn du dem Evangelium nicht glaubst, das Gott selbst zu uns gebracht hat, kannst du nicht in den heiligen Stand versetzt werden, der erforderlich ist, um in eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott zu treten. Du bleibst unter dem Urteil des Gesetzes. dieses Gesetz, das heilig, gut und gerecht ist, ist den Menschen dazu gegeben, ihre Verlorenheit zu erkennen. Deshalb müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben von Jesus, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Gott hat etwas angefangen, damals. Er bringt es zu Ende. Er wird viele von uns Menschen wieder in den Stand, wenn wir verwandelt werden nach der Auferstehung, ja, übrigens auch noch so ein Punkt, Gott vernichtet nicht diese Menschheit und schafft einfach eine neue. Deswegen heißt es ja von uns, dass wir auferstehen werden. Er hat uns geschaffen. Wir werden verwandelt werden, aber geheiligt. Bedingungen dafür, dass wir Jesus wiedersehen, findet hier schon durch die Wiedergeburt statt. Durch das Glauben an dieser Botschaft des Evangeliums. Und es stellt sich hier jetzt einfach die Frage an einem jeden von uns, wie viel Gewicht messen wir dem Evangelium bei? Der Hebräerbriefschreiber hat uns hier im Kapitel 2 bewiesen, es ist die wichtigere Botschaft. Denn nur sie kann retten. Wenn wir diese Botschaft nicht beachten, werden wir das Ziel verpassen. Aber das Ziel, damit möchte ich jetzt schließen, ist, Gott will sein Geschöpf wieder in seinen Ursprungszustand versetzen. Wir sind sein Ebenbild und dazu geschaffen, mit ihm zusammen uns zu erfreuen über das, was er geschaffen hat, was er schaffen wird, wenn er die neue Erde und den neuen Himmel macht. Wir werden zusammen mit ihm regieren. Guck mal, wie schön das war damals im Garten Eden. Gott gibt den Menschen, überträgt den Menschen das Regiment über die ganze Schöpfung. Und abends kommt er wieder in den Garten und tauscht sich mit den Menschen aus. Wie dann so der Tag verlaufen ist, welche Entdeckungen sie gemacht haben. Sie freuen sich gemeinsam über die Schöpfung. Also ich freue mich echt sehr, sehr über diese Zeit, wo ich einmal wieder so mit meinem Schöpfer, mit meinem Gott in Gemeinschaft treten darf und mich gemeinsam über das, was er macht, was er schafft, sich gemeinsam mit ihm darüber zu freuen, es darüber zu staunen, jeden Tag mehr zu entdecken von seiner Herrlichkeit. Und ich weiß und ich glaube daran, dass es möglich ist, weil Jesus es möglich gemacht hat. Lasst uns ihm dafür danken.